Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 137. Meine Wenigkeit heute wieder mit am Start und natürlich der großartige Magic Master himself, Herr Hana. Wie geht's dir, mein Lieber?
Schön wär's. Gut geht's mir.
Master in Karten besitzen vielleicht.
Auch das nicht.
Ja, okay, im Verhältnis zu vielen anderen vielleicht nicht. Aber trotzdem, für mich, in meiner kleinen, überschaubaren Welt, bist du der Master. Das ist einfach so.
Ich freue mich über meine Sammlung und ich freue mich über meine Decks, aber ich bin weit weg von allem anderen.
Ja, Chris, ich habe es ja irgendwann angedeutet, sollte ich irgendwann anfangen, wieder Karten zu sammeln, dann wird es für mich schwierig und es ist genau das passiert. Mein Portemonnaie wird immer leerer. Und ja, es macht viel Spaß. Was soll ich dir sagen?
Was hast du denn ausgegeben? Komm, hau mal raus.
Na, in Deutschland spricht man noch nicht über
Real
Geld.
Talk.
Ich sag mal so. Also, ich habe jetzt leider schon zweimal größer eingekauft. Es war auf jeden Fall nicht so wenig. Also, ist okay.
König, also hast du vierstellig.
Insgesamt. Kommen wir da jetzt ran, ja?
Ja.
Ja, das ging jetzt schnell für zwei Einkäufe.
Das geht immer sehr schnell.
Das ist ziemlich ernüchternd. Und ich musste mich schon zusammenreißen, nicht mehr zu kaufen. Das ist das Problem. Nicht, dass es jetzt so, wow, du hast jetzt so viel Geld ausgegeben. Und ja, das war sehr viel Geld. Ich habe aber das Gefühl, oh, ich würde so gerne so viel mehr ausgeben. Und ich bin völlig into it. Das ist genau mein Problem. Chris, wir können Folgen raussuchen, wo ich das immer wieder erwähnt habe. Ich kann das nicht machen, weil ich genau weiß, was mit mir passiert. Ich sag's dir, wir können da 5 Schnipsel von raussuchen. Da habe ich es immer wieder erwähnt. Ja,
das ist die anfängliche Euphorie. Und ich sage dir, was mir jeder gesagt hat, kauf einfach Singles, bau deine Decks, kauf dir einfach keine Booster oder keine Displays vor allem. Wenn du Karten brauchst, ich verkaufe dir welche. Ich habe so viele hier rumliegen, die ich nicht mehr brauche, weil ich zu viele Displays aufgemacht habe.
Und ich dachte, wir sind Freunde.
Kauf dir Singles.
Okay, ja gut. Ja, gut. Fange ich jetzt mit an, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ich hab ein paar ganz okaye Karten gezogen, aber anderes Thema für ein anderes Mal, würde ich sagen.
Ja, machen wir dann nochmal. Machen wir dann nochmal separat irgendwann.
Du warst auf der MagicCon, ich war auf der Spiel. So läuft das.
MagicCon gewinnt.
So sehr ich die Spiel liebe,
ich glaube, die MagicCon hat gewonnen.
Kann ich nicht beurteilen. Ich hatte aber trotzdem einfach eine fantastische Zeit in Essen. Die Spiel, ich halte es kurz, 4 Tage lang ausverkauft. Das erste Mal, seitdem es die Spiel gibt, alle 4 Tage ausverkauft. Die hat fairerweise den Vorteil gehabt, auch an einem Feiertag zu starten. Aber trotzdem glaube ich, dass das fast egal gewesen wäre dieses Mal, weil man hat gemerkt, das Ding brennt. Eine Boardgame-Messe. Ich glaube, viele aus der Szene kennen sie. Und das erste Mal eine ganze TCG-Halle, also eine Trading-Card-Game-Halle, komplett ausgeschöpft. Außer Ravensburger, die waren in Halle 6 und nicht in Halle 1, wo die anderen waren. Also mit Lorcana.
Hatten die auch wieder eine eigene Anstehhalle?
Ja, also die Halle 7, die Opening-Halle, wie man sie auch immer nennt, ne, wo man so durchgeht, da gab es morgens war es wild, am Tag war es entspannt. Aber morgens standen da die Verrückten um 8 Uhr und es war fantastisch. Also, aber man brauchte halt, auf jeden Fall musste man früh da sein, ja.
Ja, letztes Jahr gab es ja eine ganze Halle nur zum Anstehen.
Wenn du nämlich spielen willst
oder wenn du dir das Autogramm holen wolltest des Künstlers oder die Leute kennenlernen wolltest, da gibt es diese Videos von, wie
genau
eine komplette Halle, das fühlte sich an wie die Celebration in London, also die Star Wars Messe, wo du halt eigene Hallen hast, nur zum Anstehen.
Ja.
Das ist verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Die Spiel in Essen ist sozusagen nicht nur ausverkauft, sondern auch an ihrem Limit, was Hallen angeht. Das heißt, es kann gar nicht so wirklich viel größer werden oder es kann de facto nicht größer werden, weil die einzige Halle, die halt nicht bespielt ist mit Flächen, ist halt die Halle 7, wo die Leute warten und Durchgangsverkehr haben. Spannend. MagicCon, kannst du mal kurz einordnen, wo war das, wie groß war die und was da so passiert?
Ist in Bonn. Viele schöne Menschen in einem Hotel. Was da passiert, also halt, ne, ist eine Con aus einer Veranstaltungsserie. Die MagicCon dreht sich dann primär um. Also es war viel Herr der Ringe, Shadow and Bone. Ich weiß nicht, ob das Leute hier schauen, die uns zuhören. Meins war es bisher nicht so. Ist aber einfach sehr Fantasy-lastig. Aber in diesem Jahr mit zum Beispiel Elijah Wood und Dominic Monaghan und vielen anderen Schauspielern, die dann vor Ort waren.
Und wie er ihn kennengelernt hat und eine Unterschrift abgegattert hat.
Das war halt schon ein Brett. Naja, ich habe mir halt eine Frodo-Karte unterschreiben lassen. Ne? Ging halt nicht anders.
Nice.
Ja. Aber das ist, ja, war gut. Also macht halt immer Spaß. Wir sind da immer, aber ist immer die gleiche Truppe.
Wenn du sagst, das ist ein Hotel, wie viele Leute sind dann da so? In etwa, ganz grob.
Ja, das variiert immer ein paar Tausend, ne? Aber das ist halt immer, also die haben, es gibt unterschiedliche halt. Du hast halt, es gibt halt die Fatcon, die ist so Science Fiction. Da hast du dann, ne, Stargate, Star Trek, Star Wars und alles, was da so mitspielt. Dann gibt's die MagicCon. Und jetzt gibt's ja eine Website und Announcement zu der FearCon. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, die kommt nämlich auch wieder. Ja, gleiche Truppe und also gleicher Veranstalter, immer die gleiche Helfertruppe. Macht halt echt Spaß.
Es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel im ganzen Bereich und wir haben uns gedacht, dass wir uns eine richtig coole Socke heute einladen, die
thematisch passend.
Thematisch kaum passender sein kann, denn wenn man über coole Veranstaltungen spricht, die super cultural sind und auch schon viele Jahre da sind und aus der Community gewachsen sind, ich glaube, da würde ich gerne wissen, ob es überhaupt eine einzige Person gibt, die dagegen spricht. Das ist auf jeden Fall die Dokomi. Hi Andi, schön, dass du heute da bist.
Einen wunderschönen Abend euch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt musst du dich erst einmal richtig vorstellen.
Jo, ich bin Andi oder Andreas Jegen mit vollem Namen. Komme aus Bonn. Das heißt MagicCon und Co. ist natürlich ein Begriff. Ist hier quasi um die Ecke. Und ja, bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer und Veranstalter der Dokomi in Düsseldorf. Quasi mittlerweile Deutschlands größte Anime und Japan Expo. Ja, im japanischen Herzen Deutschlands in Düsseldorf natürlich. Ja, und wie gesagt, gerade wo ich schon über MagicCon und das Spiel gesprochen wurde, bei den lieben Kollegen von der Spiel waren wir nämlich letztens zu Gast im Office. Super cooles Team, super liebe Leute. Und wir haben da sehr, sehr gebundelt. Also ja, also es ist schön, dass das alles so ein großes Brot ist aus ganz viel Culture und Passion-Events.
Kannst du mal ganz kurz sagen, also Düsseldorf Messe, ich war vor Ort. Wie viele Leute kommen da so hin und was erwartet dich, wenn du auf der Dokomi bist?
Dieses Jahr hatten wir 180.000 Besucher über 3 Tage. Wir sind quasi so ein bisschen über die Jahre, wir machen das jetzt haben es jetzt im 16. Jahr gemacht, also es gibt uns auch schon ein Weilchen. Wir sind quasi sehr organisch mit unserer Szene über die letzten 15 Jahre halt gewachsen. Und der Kern ist einfach, wir sind eine Plattform für alles, was Anime, Manga, Japan, Otaku fanmäßig unterwegs ist. Da gibt es halt nochmal zigtausend Subkulturen in der Subkultur. Und unser Anspruch ist einfach, dass wir möglichst vielen davon auf der Dokomi eine Plattform bieten. Und so sind quasi, strecken uns aktuell über 7 Hallen, glaube ich. Langsam komme ich ich war hinterher. Plus natürlich das Kongresscenter in Düsseldorf mit verschiedenen Themenbereichen. Also eine Halle komplett für die riesige Artist-Allee mit über 1000 Zeichnern, die halt dort ausstellen. Eine Halle mit Gaming-Festival. Eine Halle ist dem Thema Fashion und Community gewidmet. Eine ist für die Anime-Manga-Publisher, für die Aussteller, für die kommerziellen Teilnehmer unserer Szene. Eine Halle ist komplett für Creator aus unserer Szene gewidmet. Und wir haben auch noch zahlreiche eigene Projekte, die wir halt tatsächlich über die Jahre aufgebaut haben. Unser Maid-Café, unseren Host-Hub, Cosplay-Ball, MV-Area, Hananomachi. Also ich könnte das jetzt noch ewig weiter fortführen. Aber wir haben uns halt damals, als wir die Dokumi gegründet haben, gesagt, hey, wir wollen, dass es nie langweilig wird. Wir wollen also jedes Jahr irgendeine Art von Innovation mit einbringen, also irgendeinen neuen coolen Programmpunkt mit einbringen. Nach 15 Jahren hat sich das ein bisschen geläppert. Jetzt und daher kommt einfach sehr viel zusammen.
Direkt eine blöde Frage. Und zwar, also ich weiß ja grob, ne, wie groß das ist, was ihr da macht, aber einfach nur mal, um so ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen. Wenn du sagst 180.000 über die 3 Tage, ist das dann quasi, sind das so 60.000 am Tag und zählt ihr irgendwie Leute dann auch doppelt oder sind das Uniques?
Also das ist nicht unique. Unique sind wir bei ungefähr 103.000, Pi mal Daumen. Aber in der Tat über 3 Tage, wie die klassische europäische Messezählung ist, eben, deswegen sage ich es tatsächlich immer sehr genau zu, Zahl X über so und so viele Tage. Weil wir waren tatsächlich den meisten Zeit unserer Existenz waren wir auch nur eine 2-Tages-Veranstaltung. Hatten wir trotzdem recht hohe Zahlen. Und dass man das besser einordnen kann, habe ich mir das so angewöhnt, immer zu sagen, über x Tage, zum Beispiel eine Gamescom ist über 4 bis 5 Tage, eine Leipziger Buchmesse ist über 4 Tage, ein Spiel ist über 4 Tage zum Beispiel. Und so kann man eigentlich, zumindest was die europäischen Conventions und Messen angeht, meistens sagen, okay, Summe an Besuchern, sagen wir mal, bei einer Spiel sind es irgendwie auch 200.000, glaube ich, und dann über 4 Tage geteilt, kann man etwa schon sagen, wie viel es im Schnitt am Tag ist. Und dann kann man auch besser vergleichen, finde ich.
Ich wollte es auch nur einmal gefragt haben, weil das, also ich weiß, dass das man eine Zeit lang unterschiedlich kommuniziert wurde, je nachdem, welchen Case du gerade machen willst. Also nicht du, sondern ne, je nachdem, welchen Case man gerade pushen will. Aber ich kenne das halt auch nur so, dass du das über diese Tage zählst. Aber das ist natürlich Brett, ne? Ist ja mal eine ganze Menge Leute.
Ja, einfach erstmal Gratulation bis dahin.
Genau.
Das ist eine geile Geschichte. Deswegen freuen wir uns ja umso mehr, dass du heute mal da bist. Und ich für mich jetzt gerade, Chris, wir haben zwei Themen. Wir wollen mehr über Andi kennenlernen und verstehen und gleichzeitig natürlich auch diesen Werdegang der Dokomi selbst, der ja logischerweise sehr eng verknüpft ist mit dir, Andi, mal fortführen. Weil irgendwann hat man ja auch diese Idee, 16 Jahre ist es her, damit überhaupt zu starten. Was hast du denn früher gemacht, vor 16 Jahren plus? So.
Och, da war ich, glaube ich, auch Student, tatsächlich. Ja, ich habe, also zu meinem Werdegang vielleicht ganz kurz, ich habe zweimal studiert, einmal Philosophie und Musikwissenschaften und abgeschlossen und dann nochmal ein immobilienwirtschaftliches Studium, Real Estate Management, mit draufgepackt. Warum? Das erste Studium war so eher wirklich Bildung, Allgemeinbildung. Als ich dann gemerkt habe, so, okay, ich will aber eigentlich doch mehr ins Ökonomische reingehen. Fairerweise war ich auch seit meinem 19. Lebensjahr eben selbstständig. Die Dokumi ist quasi erstmal auch rein ehrenamtlich gestartet und quasi da so mit parallel mitgewachsen. Aber ich war also neben meinem Studium auch noch selbstständig. Ich habe dann gemerkt, okay, das macht mir mega viel Spaß. Das Unternehmerische liegt mir ein bisschen, aber auch das Wirtschaftliche quasi. Deswegen habe ich das Immobilienwirtschaftsstudium noch mit dran gesetzt, habe auch eine Weile in dem Bereich gearbeitet und dann aber seit 2016 ungefähr machen Benny und ich quasi Dokumi Vollzeit oder hauptberuflich. Wir mussten uns wirklich entscheiden. Wir sind, wie eigentlich fast alle anderen Conventions aus unserem Genre eben auch, eigentlich rein ehrenamtlich gestartet. Komplett von Fans für Fans. Und auch das leben wir heute noch, aber wir haben uns irgendwann entscheiden müssen, hey, wir tragen verdammt viel Verantwortung. Kann man das noch so nebenbei nach 18 Uhr, nach der Arbeit verantworten? Und wir mussten uns dann wirklich entscheiden, entweder für den Job, Karriere, umgehen in unsere Bereichen, Benny ist Softwareentwickler und ich eben Immobilienfuzzi, oder gehen wir unserer Passion nach und können wir Dokumi Vollzeit machen. Und im Endeffekt haben wir uns letztens entschieden und das war eine sehr gute Entscheidung, denn wir sind damit wirklich sehr, sehr glücklich. Fairerweise haben wir aber nie gedacht, dass es mal so weit werden würde. Also wir sind wirklich von Fans für Fans und ehrenamtlich gestartet. Und dass das mal so groß werden würde, das hat echt nie einer gedacht.
Damals. Dann lass uns doch mal genau da hingehen. Also ich meine, thematisch ist das ja klar einzuordnen, hast du ja auch gerade schon gemacht. Aber warum habt ihr dann überhaupt diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ey, wir bauen da jetzt eine Veranstaltung?
Also wir saßen hier in der Bonner Rheinaue zu sechs Freunde zusammen damals und haben echt diesen Satz gebracht. Oh, lass doch mal eine Con machen. Warum haben wir den gebracht? Weil damals in Düsseldorf gab es noch keine Anime-Convention. Es gab aber jedes Wochenende 50, 100, 150 Cosplayer, die sich halt getroffen haben am Bahnhof, die über die Japanmeile gegangen sind. Das ist die Immermannstraße, wo halt zahlreiche japanische Shops und Geschäfte sind. Und dann gibt's natürlich auch den Nordpark in Düsseldorf, wo die dann halt eben auch gelandet sind, Fotos gemacht haben. Aber es fehlt halt wirklich, salopp gesagt, ein Dach über dem Kopf. Wirklich ein Ort, wo man hin kann. Ein Ort, wo man mal, ja, wirklich sich treffen kann. Und es wäre schön, wenn das doch einmal im Jahr irgendwie der Fall wäre, haben wir gedacht. So für 300-400 Leute, das war so der Anspruch, das war der Gedanke. Dann ist es aber tatsächlich schon von Anfang an sehr eskaliert. Also auch in der ersten Dokumi, die damals noch in einer Schule stattgefunden hat, im Freien Christlichen Gymnasium, in Düsseldorf-Reisholz, sowie dem, heute nennt es sich Düsseldorf-Castello. Und dort war die erste Dokumi, hat dort die ersten 3 Jahre stattgefunden. Ja, und bis wir dann zu groß waren, weil gestartet haben mit 1800 Leuten. Wie gesagt, wir haben für 300-400 geplant. Stell ich vor, das erste Jahr war entsprechend sehr wuselig. Aber den Leuten hat es wohl doch so gut gefallen damals, dass wir gesagt haben, wir machen weiter. Und sind dann quasi wirklich graduell mit jedem Jahr gewachsen. Haben geschaut, dass wir jedes Jahr auch ein bisschen hinzunehmen an Innovationen, an Neuigkeiten, Neuerungen. Und ja, sind dann ins Kongresscenter gegangen in Düsseldorf und von dort dann quasi im Kongresscenter gewachsen und dann in die Messe rein. Und jetzt sind wir da, wo wir heute sind.
Also erstmal wirklich richtig coole Story auch mit in der Schule angefangen. Ne? Das ist erstmal cool, dass die Schule das überhaupt ermöglicht hat. Auch das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Wenn du sagst, 16 Jahre mittlerweile, du hast gesagt 2008, 2009, wenn ich das richtig
habe. Ja, 2009 war die erste Dokumi und 2008, ja. Da haben wir mit der Planung quasi angefangen.
So, jetzt die ersten paar waren dann irgendwie noch im Castello und wie ging es denn dann weiter? Weil das ist ja dann wahrscheinlich der nächste wirklich große Schritt gewesen. Alles auch noch im Ehrenamt. Wie viele Leute haben denn damals da schon geholfen? Weil das ist ja wahrscheinlich so ein richtiges Community-driven Thema gewesen von Anfang an, ne?
Also wir hatten von Anfang an ein ehrenamtliches Team mit dabei. Fairerweise die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele damals waren. Aber lass es 20, 30 Leute gewesen sein. Okay, und vielleicht 2011 schon ein paar mehr. Aber zum Vergleich, wir hatten jetzt dieses Jahr gut 700 Helfer vor Ort. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Aber tatsächlich, jedes Jahr sind es tatsächlich mehr Helfer geworden. Mehr Leute, die Teil der Con werden wollten, die mithelfen wollten. Und das ist auch im Spirit der Dokumi bis heute einfach sichtbar, dass halt einfach Menge Leute, die Passion für das Thema haben, einfach ihren Teil dazu beitragen, dass sowas geschehen kann.
Und das feiere ich halt so, ne? Also auch an allen anderen Cons irgendwie, dass du, also die meisten basieren ja einfach auf Volunteers, ne? Also einfach auf Helfern, die sagen, ich habe Lust, mich zu engagieren und auch einfach irgendwie einen Job machen, weil sie da einfach Bock drauf haben oder weil sie das thematisch dann einfach irgendwie lieben. Und ich habe das jetzt ja auch wieder gehabt in Bonn, ne? Also ich finde das immer einfach krass, auch was für gute Leute du da zusammentrommelst, die einfach nur Bock haben. Ne? Ja. Und das trägt halt so eine Veranstaltung. Also ich finde das immer, hält man sich manchmal gar nicht so vor Augen, aber finde ich halt schon echt abgedreht.
Absolut. Also wenn du in so Helferteams reingehst, du hast vom Menschen, der gerade arbeitslos ist, bis zum Doktor der Biologie alles vertreten, alles mögliche an Perspektiven, Hintergründen, Lebensentwürfen und das finde ich einfach cool. Leute kommen aber zusammen, weil sie ein Thema einfach eint. Sagen, hey, ich habe Bock auf Japan, Bock auf Anime-Manga, Bock auf Brettspiele oder Bock auf Fantasy-Autoren und alles. Also, und das bringt die Leute zusammen und das ist einfach ein echt magischer Moment jedes Mal.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also erstmal, das habe ich auf der Spiel oder habe ich natürlich auch fairerweise auf anderen Veranstaltungen schon immer wieder miterlebt, wie tolle Leute helfen bei solchen Veranstaltungen. 700 Leute ist natürlich ein Riesenhaufen an Menschen, die wahrscheinlich unterschiedlichste Skillsets mitbringen.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr teilt die Menschen dann wirklich in alle verschiedenen Bereiche ein und die kommen dann vorbei, bekommen dort irgendwie Verpflegung, freies Ticket und werden dann
Hotel.
Genau. Hotel und werden dann eingeteilt von Leuten, die bei euch arbeiten oder sind das auch vielleicht noch Leute, die selber volontieren und dann, ich sag mal, Gruppenleiter oder ähnliches sind?
Das sind tatsächlich auch Volunteers, wir haben eine Helferkoordination, die allein aus 4 Orgas besteht, sowie nochmal 3 Bereichsleitern und die Wuppen, ne, 700 Leute, das ist verdammt viel Arbeit, ist auch einer der mit Abstand, ich würde sagen, herausforderndsten Bereichen auf der Veranstaltung, auch in der Vorplanung, also die Kommunikation ist halt immens. Und man muss eben mit den Leuten gut umgehen können. Die Wertschätzung ist ein total zentrales Thema. Davon, also ohne Wertschätzung geht das nicht oder nicht nachhaltig. Und was mir noch ein wichtiger Punkt ist, dass mittlerweile wir so darauf achten, dass wir quasi so Sachen wie Security oder sag mal sicherheitsrelevante Sachen tatsächlich machen muss, keine Volunteers mehr. Das ist dann eher hauptsächlich dann Messepersonal oder Sanitätsdienst oder so Geschichten. Aber die Sachen, die Spaß machen können, die zwar auch Arbeit sind, aber auch Spaß machen können, das dürfen dann gerne Helfer auch mit übernehmen, sei es irgendein Stage mit betreuen, Maid-Café, Host-Club, Gaming-Areas. Also es sind auch viele Helfer, sind einfach aus zusammengewachsenen Teams. Bestes Beispiel die VTuber-Area, die wir dieses Jahr neu gemacht haben, wo halt einfach quasi ein Team um das Thema herum gebildet hat und jetzt auch zusammengewachsen ist, ihre Learnings macht und einfach, ja, auch dann coolen eigenen Drive mit reinbringt.
Das ist schon krass. Also ja, spannendes Thema, würde ich eigentlich fast noch tiefer reingehen, aber ich glaube, wir haben noch so ein paar andere. Ja, also Chris, wir beide haben ja, also wir können ja gerne einen kleinen Abstecher machen, weil wir beide hatten das Thema auch damals, glaube ich, schon mit Micha, nämlich dieses, wie läuft Ehrenamt ab und so Geschichten, ne? Wie stehen wir denn dazu? Ist aber ein relativ großes Thema. Wenn wir da jetzt richtig reingehen, ist das für mich so die Frage, wie tief gehen wir da rein, ne?
Ich finde, das ist immer, also wir können da gerne mal, ich habe das ja auch auf dem Schirm, ne? Wir können da gerne mal drauf, weil ich finde halt, ich differenziere das für mich. Das ist aber ganz weird, weil wenn ich mir manchmal
gespannt,
im E-Sport angucke und ich sage so, ich möchte, also es geht um Job, ne? Ich möchte das hauptberuflich machen, dann finde ich, ist das halt, oder wenn ich, ne, keine Ahnung, ich will irgendwas lernen in einem Praktikum, aber es geht um eine berufliche Perspektive. So, dann finde ich halt schon, muss man an den Punkt kommen, wo Ehrenamt dann auch mal irgendwann so ein bezahlter Job wird.
Ja.
Aber ich habe das, also ich bin da jetzt ein gutes Beispiel. Ich mache ja das, was ich mache, halt auch ehrenamtlich, zum Spaß. Und das fühlt sich aber halt auch nicht an wie Arbeit, ne? Also du schläfst halt wenig. Die Partys sind aber geil, so die Leute sind geil. Und das ist dann immer so, wir wissen halt, wir kommen an, bauen auf. Und sobald es losgeht, weißt du, es ist gleich vorbei.
Ja.
Weißt du, also es beginnt und dann geht das Programm los und dann ist Closing und das war's. Und das geht halt so schnell. Und das ist natürlich Arbeit. Aber es, keine Ahnung, ist anders. Also weiß ich, glaube, wenn ich das hauptberuflich machen wollen würde, würde ich da wahrscheinlich anders drüber nachdenken. Aber genau in dem Fall ist das für mich auch eher so, dass ich das natürlich vollkommen okay finde, weil ich bekomme ja auch extrem viel zurück. Ja. Also mir gibt das halt richtig viel, ne? Also es ist einfach, weiß nicht, kann ich gar nicht anders beschreiben. Also ich würde das wirklich so ein bisschen differenzieren für mich persönlich. So, ist das was, wo, weißt du, ist das was, was ich beruflich machen würde, oder ist das jetzt einfach Spaß? Und das ist halt einfach reiner Spaß, ne?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil zum einen ist natürlich, dass man über das Helfen oder irgendwo sich engagieren, ist so ein bisschen der Erfüllungsaspekt mit dabei. Also, sagen wir, du hast einen Hauptjob, der ist vielleicht jetzt nicht mehr so aufregend, aber er bezahlt halt die Rechnung. Aber wenn du halt dich bei sowas engagierst, nehmen wir jetzt ein Convention-Beispiel, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, aber wir kommen ja aus dem Convention-Bereich, dann ist das schon etwas, wo Leute echt viel brennen, weil sie an ihre Community was zurückgeben können, auch Verantwortung übernehmen können, die vielleicht dann ihrem Job vielleicht mal verwehrt wurde. Aber es sind ja wirklich mega fähige Leute mit bei, die einfach nur die Chance bekommen müssen und dann glänzen die. Dann glänzen die absolut. Und tatsächlich ist aber auch der andere Punkt, macht man es hauptberuflich? Ich habe bei mir das Ehrenamt, dann irgendwann wird es zum Job. Und ja, auch dann kommen die Sachen zustande, wo dann auch mal, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann wird das eben auch eine gewisse Arbeit. Man macht es immer noch mit Herzblut, aber es ist halt schon, wenn du auf einmal die Verantwortung spürst, du hast irgendwie, und wir haben zum Beispiel auch ein hauptamtliches Büroteam und sowas, das bei der Größenordnung der Veranstaltung gar nicht mehr anders, also geht gar nicht mehr anders, ne? Aber ähnlich wie ein Spiel sind wir auch, irgendwie 8 Leute im Büro, haben aber 60 Orgas, 700 Helfer, 1500 Aussteller vor Ort und so, also, und natürlich müssen auch die alle gut betreut werden. So, und dann musst du deine Buchhaltung halt ordentlich machen, was halt, ne, vom Finanzamt deine Verpflichtung und sowas. Das ist dann vielleicht für dich, wenn du hilfst, nicht das Thema unbedingt. Das ist dann unsere Verantwortung, das ordentlich zu machen, ordentlich zu wirtschaften, ordentlich und alles juristisch und alles vernünftig zu machen. Das heißt, du hast eine gewisse Narrenfreiheit als Helfer, das ist der positive Aspekt. Und selbst wenn du dafür bezahlt wirst, kommt es auch mit dem kleinen Downer, nennen wir mal, dass du verdammt viel Verantwortung mitträgst und eben es eine andere Gewichtung und noch weniger Lockerheit mit drin ist. Aber das, finde ich, ist dann bei einer Veranstaltung ab einer gewissen Größenordnung auch einfach notwendig.
Ja, ich finde, ich wollte das noch mal kurz erwähnen, ne? Also wir sprechen ja auch über 180.000 Leute, ja, über 3 Tage. Also es ist ja, wenn du gerade von 700 Helfern zum Beispiel sprichst, ne? Also ich frage mich halt immer, wie, also wirklich operativ, ne? Das hast du gesagt, natürlich habt ihr einen Orga-Staff und so, aber du musst diese Leute hier erstmal koordinieren. Das Schöne ist ja vermutlich, dass es so einen Stamm an Leuten gibt, die eigentlich immer dabei sind und halt auch gerne wiederkommen. Aber du musst ja nichtsdestotrotz erstmal 700 Leute koordinieren und das sind ja nur die Helfer. Und natürlich hast du extrem viel Verantwortung, wenn man sich den Durchsatz der Leute einfach anschaut.
Absolut, absolut. Das war wirklich das Motiv, warum wir damals gesagt haben, okay, 2016, was machen wir? Also das ist jetzt so groß geworden, jetzt immer nur so nach der Arbeit, quasi nach 18 Uhr jede Menge Calls, Meetings und so weiter und alles machen, die ganzen Aussteller bearbeiten und sowas. Da hängen ja also wirklich Existenzen dran, jede Menge. Also einerseits auf der positiven Seite gibt's halt dieses Ökosystem, was sich um Conventions herum gefüstert hat. Artist Alley ist so der absolute Klassiker für uns, denn wir haben es basically mit ins Leben hier in Deutschland gerufen. Wir wollten immer sowas haben wie die Comic-Con in Tokio. Das ist die weltweit größte Messe oder Veranstaltung für Zeichner, die Fanwerke quasi zeichnen und dann da irgendwie in Form von Comics auslegen, vertreiben. Und sowas gab es damals nicht. Wir dachten, es wäre schön, sowas einzubinden. Wir haben mit 10 Zeichnern angefangen, jetzt haben wir halt über 1000 vor Ort. Und das sind ja auch viele, manche Hobbyartists, aber viele machen es eben auch, die gehen von Con zu Con und das ist ihr Geschäftsmodell quasi. Und das sind, ne, in dem Fall viel Kleingewerbe. Wir haben auch größere Firmen, die mit dabei sind, wie eben Einzelhändler, die in der Szene groß geworden sind, die halt auch von Con zu Con fahren, so fliegende Händlermäßig, aber auch welche, die halt dann aus dem Convention-Business dann Läden aufgemacht haben. Ich denke da an Figuya, Manga Mafia zum Beispiel, so die wirklich jetzt die Innenstädte auf einmal mit all ihren Manga-Läden erfüllt, was ultra cool ist, also vor 5 Jahren undenkbar. Und ja, aber auch für diese Leute haben wir haben die gesundheitliche Verantwortung, aber natürlich auch die wirtschaftliche Verantwortung, weil wenn wir halt irgendwie unsere Hallenpläne irgendwie nicht ordentlich machen oder dafür für tote Winkel sorgen, weil wir nicht genug drauf achten, wie die Besucher fließen. Na, wenn dann der Händler keinen Umsatz macht und sowas, dann haut ihm das natürlich auch in sein Geschäft mit rein. Das müssen wir auch mit verantworten, dass wenigstens der Playground fair ist, dass die Opportunities für alle da sind und es für alle Beteiligten schöne Con wird. Für die Helfer, die Besucher, die Aussteller, die Partner und Lieferanten und natürlich vor allen Dingen auch fürs Team.
Wer denn aus deiner Sicht, wenn wir von 700 helfenden Leuten sprechen, wäre das ganze Konstrukt profitabel, wenn diese 700 Leute bezahlt werden müssten? oder lebt das wirklich auch davon, dass es community-driven von Tag 1 an war und auch genauso weitergebaut werden soll?
Wir haben es mal durchgerechnet, wahrscheinlich wäre es irgendwie machbar. Die Frage ist nur, tatsächlich für mich vor allen Dingen, ist denn der Spirit noch da? Weil dann kommt wirklich das rein, dann geht es eigentlich im Endeffekt nur ums Geld. Und das Thema ist, oder das ist eins, was ich mir einfach persönlich sehr, sehr immer gestellt habe, so, ohne Geld funktioniert es nicht. Es muss halt wirtschaftlich vernünftig sein. Aber wir haben nie darauf geachtet, dass jetzt irgendwie Profit maximierend und auf Wachstum, weil wir wollen die Größten sein, ja, da, ja, da. Das war nie der Anspruch. Der Anspruch ist immer, wir wollen eine coole Con machen. Und wie machen wir eine bestmögliche Con? Auf der einen Seite denke ich, dass gewisse Passion einfach nicht käuflich ist. Auf der anderen Seite, wenn man das einmal aufmacht, sagt, okay, man kann jetzt irgendwie alle Helfer bezahlen, aber du hast dann kommen ganz andere Probleme mit auf. Zum einen hast du dann Leute, die wirklich nur für die Bezahlung kommen, bringen die dieselbe Passion mit, wage ich ganz hart zu bezweifeln. Und auf der anderen Seite, dann der eine macht aber mehr als der andere. Also selbst wenn du die Thematik nicht mehr hast, ah, du machst ehrenamtlich, oh, jetzt werde ich auch dafür bezahlt werden, was ja vollkommen auch verständlich ist, noch ein vollkommen legitimes Anliegen. Aber dann heißt es, ich mache dafür mehr als der. Warum kriege ich aber denselben Lohn? Es ist, also, ne, du öffnest die Box der Pandora, es wird dadurch nicht besser. Und wir haben tatsächlich ganz bewusst entschieden, selbst wenn wir alle bezahlen könnten, und ich glaube, mittlerweile wäre das so ein Punkt, das wäre theoretisch machbar, aber es würde Gefahr laufen, dass es den Spirit der Veranstaltung und des Teams echt killen könnte. Das wäre meine Sorge. Und ich will natürlich, dass das Spirit erhalten bleibt, dieses Familiäre erhalten bleibt und nicht quasi wie noch nachher im Team sind oder aus Leuten, die halt sagen, okay, ich will aber meine Mark 50 verdienen. Das darf der Händler gerne tun, der halt irgendwie da seinen Umsatz vor Ort machen soll. Oder eine Brand, die halt irgendwie Marketingziele erreichen will. Aber für unser Core-Team würde ich mir schon wünschen, dass die Passion im Vordergrund steht, weil, also, dafür stehen Benny und ich nach all den Jahren immer noch da. Also, wenn einer der Meinung ist, okay, wir würden das jetzt nur wegen dem Reibach machen, was auch immer, dann mag ich ihm diese Illusion vielleicht nicht nehmen können, weil die Leute haben immer quasi ihre Meinung von allem. Aber also da stehe ich wirklich mit meinem Rücken für, dass wir das aus wirklich Leidenschaft zum Thema machen. Und das muss im Vordergrund stehen.
Ich glaube, das habt ihr jetzt mit 16 Jahren mehr als bewiesen. Ich bin, also, ne, ich musste die Fragen jetzt mal stellen. Auf der anderen Seite, bitte macht genauso weiter, weil ich bin fest der Überzeugung, dass der richtige Weg ist. Und deswegen ist es auch so ein geiles Event, weil es einfach hardcore community-driven ist und Leute intrinsisch motiviert sind. Und ich glaube, das ist in diesem Konstrukt mehr als in Ordnung, das ist sogar richtig. Und ich glaube, da gibt es keinen besseren Weg, um so eine erfolgreiche Veranstaltung zu bauen.
Ja, absolut.
Lass uns das mal aufschlüsseln. Also du hast jetzt so ein paar Sachen, hast du ja schon erwähnt, was da so passiert, aber jetzt komme ich als Besucher quasi zu euch. Mhm. Was erwartet mich da thematisch? Also du hast gerade gesprochen natürlich so von Zeichnern, ist natürlich viel Community. Was kann ich bei euch quasi machen und in welche Bereiche würdest du das aufteilen? Weißt du, so welche Zielgruppen, nicht im Sinne von Interesse, sondern von dem, was ich tun kann, deckt ihr eigentlich ab?
Genau, also das ganz, ganz passenden Benchmark habe ich mir ganz gerne das Programmheft genommen, was in den glaube ich, bis vorletztes Jahr noch bei über 200 Seiten lag. okay. Wir haben es noch ein bisschen mal ausgedrückt und gesagt, wir müssen irgendwie das ein bisschen schlanker machen. Es gibt mittlerweile auch eine Dokumi-App, also dann kann man viel sauber abdecken, aber es ist verdammt viel. Also wir haben zum einen natürlich zahlreiche Aussteller und Fanstände, also eine Grundunterteilung. Wir haben kommerzielle Händler, wo du halt ordentlich Merch kaufen kannst. Die Anime-Manga-Publisher und Verlage sind vor Ort. Dann ist aber wirklich ein Herzstück der Dokumi unsere Artist Alley, wo wir halt mehr nach Vorbild der Comic Cat, quasi der ein Event in Japan, vor allen Dingen den Fankünstlern, Illustratoren und sag mal Fanprojekten aus der Szene eine Basis bieten wollten. Und da ist tatsächlich der Illustratorenbereich der größte mittlerweile davon, mit über 1200, glaube ich, Artists, die da in der Halle 3 zusammenkommen. Und das ist tatsächlich auch für viele ein Highlight. Das kriegen wir immer wieder gespiegelt. Und fairerweise, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich selber Artist Alleys einfach absolut liebe. Wenn ich irgendwo mein Geld ausgebe, dann dort. Und das ist auch mittlerweile schon zu Meme geworden. Das finde ich sehr sympathisch. Weil natürlich unterstützt man da auch nochmal vor allen Dingen viele zahlreiche kleinere Künstler, Kreative. Das macht einfach Spaß. Da gibt man gerne mal mehr ein paar Euro aus, wo man denkt, hey, da ist es doch gut aufgehoben. Dann natürlich programmatisch. Es gibt eine eigene Halle zum Thema Gaming. Das heißt, dass dann Gaming-Communities zusammenkommen, wo du zocken kannst, wo du mit Leuten dich zusammensetzen kannst, wie mit Twitch Cologne zum Beispiel. Dann, es gibt Turniere, die vor Ort gemacht werden. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit auch das größte deutsche Smash Bros. Turnier bei uns. Jetzt wird das ein bisschen quasi abgeändert, weil halt die Regulationen dazu geändert wurden. Dann gibt es diesen großen Fächenbereich. Wir haben insgesamt tatsächlich 7 Stages. Wir haben, sag mal, die große Black Stage, das ist die Hauptbühne sozusagen mit 4000 Sitzen, wo Konzerte von japanischen Künstlern, Cosplay-Contest, auch verschiedene eigenkreierte Wettbewerbe, wie zum Beispiel der Dance-Off-Contest. Noch lange bevor ich TikTok gab, haben wir das Thema Tanzen bei uns mit aufgegriffen. Dann konnten Leute quasi sich in coolen Dance-Choreografien halt battlen, wer da die beste Choreografie macht. Meistens eben zu japanischer Musik. Oder ein bisschen K-Pop, das ist auch ein bisschen mit aufgekommen. Wobei, wir sind da dezidiert in eine Anime- und Japan-Expo. Das wird auch als Kern bleiben. Natürlich sind K-Popper erlaubt und gewünscht und werden aufgebracht, aber wir würden jetzt keine K-Pop-Band zum Beispiel einladen. Das ist dann schon, wenn wir Musik-Acts einladen oder und Co., dann werden es natürlich japanische Acts in aller Regel sein oder Acts, die zumindest aus unserer Szene kommen. Gibt es natürlich auch viele deutsche Showgruppen, Musikbands, Künstler, die natürlich auch dann eine Plattform finden. Wir haben eine Stage, die ist komplett hybrid, die ist quasi, wird live gestreamt und wird vor Ort durchgeführt, wo wir auch unseren Podcast durchgeführt haben oder Konzerte stattfinden, Cosplay-Aktionen, viel Interaktives. Es gibt für die Bereiche Fashion, Dancing, auch für die 18-Plus-Bereich eine eigene Stage. Es gibt für Community Games eine eigene Stage, für VTuber eine eigene Stage. Also da sind für viele Programmpunkte gibt es einfach immer so einen Ankerpunkt auf der Veranstaltung, wo Communities zusammenkommen können. Und jeder hat ja sein, es gibt ja nicht den Gamer oder den Anime-Manga-Fan. Es ist, ich würde sogar sagen, ein Anime-Fan ist anders als ein Manga-Fan. So, da könntest du schon anfangen und dann runterbrechen. Und die sollen aber alle irgendwie sich zu Hause fühlen können. Und dafür bilden das in vielen verschiedenen Sachen ab. Und es gibt noch ein paar, ich sag mal, spezielle Highlights, die uns seit Anfang an mit begleiten, wie unser Maid-Café. Deswegen sind unsere Maskottchen auch Maids oder die männlichen Pendants, die Hosts dazu. Host Club haben wir eben auch seit 2010 bei uns. Es gibt Abendveranstaltungen, wie den Cosplay-Ball mit 1500 Leuten, wo Leute halt wirklich in einem für richtig schicke Cosplay-Kleider einen schönen passenden Rahmen haben, in Tanzveranstaltungen. Für die, die es lockerer, legerer haben wollen, die mehr Party haben wollen, gibt es den J-Rave mit japanischen DJs für 3.500 Leute, wobei dieses Jahr wollen wir auf 4.000 erweitern. Dieses Jahr kommt auch noch hinzu, erstmalig, dass Akuma no Mura, das ist quasi eine Abendveranstaltung, relativ klein, für 150 Leute maximal, die so eine Art Horrorshow, mit also japanisch angehauchter Horror, im Rahmen einer Vorführung gemacht werden soll. Ja, und es, also, ich könnte jetzt die Liste ewig weitergehen, es gibt halt wirklich verschiedene Programmpunkte, wo man halt teilnehmen kann, oder auch einfach, die meisten Besucher kommen hin, einfach um mit ihren Freunden in dem das einzutauchen, wofür sie halt eben Passion haben. Und dafür ist wichtig, dass wir den Rahmen bieten. Alles andere ist zeitrangig.
Oh, ich liebe das halt so sehr, ne? Ja. Ich war jetzt auf der DragonCon zum ersten Mal und höre auch gar nicht auf, davon zu schwärmen einfach, ne? Weil das so einfach so absurd für mich war, ne? Weil es einfach wirklich so geil war. Und dann waren wir halt auf einer Party und ich mag diese thematischen Partys halt, ne? Die Party hieß halt irgendwie Last Night on Alderaan. Und du musst dir halt vorstellen, da haben einfach DJs, haben einfach wirklich Techno geballert. Und in der Mitte gab es wie so ein Moshpit, wo die sich einfach mit Lichtschwertern duelliert haben die ganze Zeit.
Geil.
Und sobald einer halt dann irgendwie, ne, getroffen wurde, in Anführungsstrichen, ist er raus und zwei andere sind rein. Und dann hast du einfach, weißt du, so Leute, die in so einem Kreis stehen, du hast nur Geballer im Hintergrund und dann siehst du Leute, die sich dann mit den Lichtschwertern irgendwie da battlen. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich habe das halt so abgefeiert, weil das thematisch einfach so wild war. Aber es trifft halt genau, ne, diesen Nerv der Community.
Ja, absolut. Und,
ja, Andi? Nee, sag ruhig.
Ich habe so viel gerade geredet.
Achso, ja, ich hätte direkt die nächste Frage, damit du weiterreden kannst. Denn
ja, gerne.
Ihr habt so viele verschiedene coole Formate, Inhalte, Community Happenings etc. pp. Der Eindruck von außen für mich als Gast oder alsjenige, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als jemand, der nur da rumläuft, ich habe das Gefühl, es wirkt für mich so, dass ihr ganz viele verschiedene tolle Leute habt, die eigene Formate entwickeln. Das heißt, nicht alles kommt auch von euch direkt. Und es, wie du hast es am Anfang gesagt, ihr seid ein Hub. Und genau das Gefühl habe ich auch. Leute können sich austoben. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt nur einen kleinen Teil davon erwähnt, was ihr so alles macht. Wie ist das Verhältnis? Also wie viele verschiedene Leute gibt es, die da Dinge organisieren, die gar nicht von der Dokomi selbst sind?
Das ist ja vor allen Dingen bei Sachen wie Fotoecken der Fall, weil früher haben wir auch eigene Fotoecken mal gebastelt, hingekarrt, aufgebaut. Da gibt es mittlerweile einfach viel coolere Sachen, die also viel coole Projekte aus der Szene, die sowas selber machen und dann können wir unser Helferteam da ein bisschen schonen, haben aber trotzdem coole Sachen vor Ort. Kuro Toshiro ist da ein schönes Beispiel, die halt sehr geile Fotoecken machen. Dann jetzt sind Cosfoto-Sachen, die Arcane-Foto-Ecke zum Beispiel, das sind solche externe Sachen, die aber quasi, die wir einfach die Plattform irgendwie da bieten vor Ort. Dann an internen Sachen sind es vor allen Dingen so Programmformate, die halt gewachsen sind, wo halt irgendwann einer auf uns zukam und gesagt hat, hey, ich würde gerne XY machen. Und wir haben gesagt, okay, cool. Lass uns dann gemeinsam schauen, wie wir euch unterstützen können und was wir daraus basteln. Und dann sind die quasi ins Dokumentteam organisch irgendwie reingewachsen. Und das hat sich halt wirklich über die Jahre wirklich einfach, also es ist ja nie weniger geworden. Oder wir haben, es gibt jetzt nicht Bereiche, die großartig weggebrochen sind, sonst immer wird um drauf gesetzt. Klar, auch da in den Teams wechseln mal die Ansprechpartner oder also das Made-Café machen wir jetzt seit 16 Jahren. Ne? Natürlich hatten wir viele verschiedene Orgas in der Zeit, aber das Bild wird halt immer aufrechterhalten. Und Lucky Chocolate Made-Café hat jetzt um die aktuell 60 Mates. Und ist halt Anbeginn der Dokumi einfach mit dabei. Ist wirklich so ein internes Herzensprojekt. Ansonsten andere externe Programmpunkte, muss ich gerade selbst mal überlegen. Manchmal kommt es auch tatsächlich von Companies, jetzt irgendwie, wenn Ubisoft sagt, hey, wir wollen eine coole Just Dance Stage machen, dann ne, machen wir das auch, sind wir da auch offen für. Es muss halt immer tatsächlich uns mit reinpassen, das ist ganz wichtig.
Wie unterscheidet ihr da, wenn Ubisoft, ich sag mal, als AAA-Player, ne, also wirklich Global Brand, kennt man, verdient meistens, vielleicht momentan läuft es nicht ganz so gut, aber meistens verdienen die sehr viel Geld. Und dann hast du aber Community-Themen, wo Leute sagen, wir wollen da was Cooles machen. Wie funktioniert das denn bei euch dann? Wird das anders gewichtet? Also der eine bekommt vielleicht dann einfach die Fläche und darf sich austoben, weil er aus der Community etwas entwickelt und der andere, der möchte sein Brand dort auch richtig vorstellen und dann hat er vielleicht auch einen anderen Nutzen. Wie geht ihr da so aus Business-Sicht dran?
Genau, also aus Fangeschichten unterstützen wir in aller Regel, dass man sagt, okay, man bietet da die Plattform und dass da dem Fanprojekt keine großen Kosten entstehen. Und wenn eine Brand ankommt oder wirklich eine Firma dahinter, wo auch irgendwo ein sei es ein indirekter finanzieller Benefit drin ist, dann zahlen die Regel dafür. Der Klassiker ist halt, wie halt, wenn ein Aussteller einen Stand bucht und dort Standfläche bucht, oder eben dann eine Bühne sponsert oder sowas Geschichten. Ja, das ist so der klassische Aspekt. Ja.
Ich glaube, die Frage, die ich dazu habe gerade, ist einfach, also das möchte ich jetzt so ein bisschen durch. Ne? Wir verlieren auch gerade, glaube ich, so den ganz stringenten Faden, finde ich aber irgendwie nicht schlimm. Also zumindest wir mit unseren Fragen, aber so für wen seid ihr? Also, weißt du, wenn ich jetzt komme und ich habe ja mit dem Thema, ich bin ja thematisch gar nicht so da drin, ich finde das halt spannend und ne, ich habe so Berührungspunkte, aber ich stecke jetzt nicht tief drin. So, wie wäre meine Erfahrung? Weißt du, ist das, also ist das dann natürlich, also vermutlich würde ich annehmen, ist eine sehr inklusive Community, aber weißt du, wird man dann da auch rangeführt oder weißt du, laufe ich dann halt rum und check einfach gar nichts?
Also wir sind tatsächlich als Kernpunkt halt ein Anime in Japan Convention. Und das ist so der Kernaspekt. Wir würden jetzt auch nicht irgendwie sagen, wir machen irgendwie Richtung Comic-Con hier oder Gamescom da, sondern das ist alles so auf diesem einen Kernpunkt basierend. Und wenn man einfach ein bisschen offen ist und sagen, man kommt so als Gamer rein, man hat irgendwie Spaß von der Gamescom gehabt und möchte jetzt irgendwie was anderes ausprobieren, hat gehört, ach, das ist ein Gaming-Festival, gehe ich mal rein, dann wird diese Person in aller Regel auf eine dezidierte Anime-Community treffen und dann wahrscheinlich merken, okay, da sind Berührungspunkte oder hey, die Leute sind ja voll entspannt. Das ist tatsächlich etwas, was wir ganz häufig gespiegelt bekommen. Das ist eine unfassbar liebenswerte Community. Die Leute sind sehr offen, sehr herzlich, sehr willkommen heißend. Also wenn du von außen irgendwie reinkommst, solange du dich vernünftig benimmst und den Leuten gut umgehst, dann müsstest du auch neue Leute treffen, Freunde finden oder halt Anschluss finden. Das geht dann meistens auf einer Convention recht, recht gut und sehr easy. Einer der zentralen Punkte, warum auch so Conventions so gewachsen sind oder auch warum das so ein wichtiger Punkt ist, ist ja, dass die Leute sich heutzutage sich eher online kennenlernen. Aber wo triffst du dich? Wenn dein Freundeskreis aus Saarbrücken und Berlin und der Lausitz kommt oder aus Nürnberg, fährst du dann jeden einzeln ab oder trifft ihr euch in der Mitte? Die meisten treffen sich dann auf einer Convention und sagen, hey, wir fahren alle zusammen zur Dokumi, da sehe ich jetzt meinen Freundeskreis, da sehe ich dort beim Discord-Server. Und darüber kommen sie dann zusammen. Also das sehe ich tatsächlich auch nachhaltig als ganz wichtigen Need oder Punkt, den wir als Convention durchführen, dass wir halt die Offline-Plattform schaffen für die digitalen Strukturen, die sich jetzt halt gewachsen sind in den letzten 15 Jahren. Und weil der Need, sich zu treffen, der geht ja nicht weg. Aber wo machst du es dann, ne? Und da sind Conventions eigentlich der perfekte perfekte Ort.
Zwei Sachen. Das eine muss ich einfach mal bestätigen, als ich vor Ort war. Und das ist der ganz große Unterschied. Du gehst auf eine Gamescom, tolle Veranstaltung, aber es ist was ganz anderes als die Dokumi. Nicht nur, dass die Zielgruppe auch teilweise natürlich wirklich ganz anders ist, Aber die Veranstaltung per se ist einfach, man hat das Gefühl, sie ist deutlich entspannter und ruhiger. Also obwohl alle super gut drauf sind, du hast nicht so eine krasse Beschallung, ist für mich so im Kopf geblieben. Ne? Sonst hast du ganz viele Stände, wo irgendwie Beschallung ist und irgendwie ganz viele verschiedene Dinge passieren. Da ist es eher so, ich gehe mir das jetzt gemütlich angucken, draußen quatsche ich mit meinen Freunden, habe eine gute Zeit, kaufe mir was Cooles und es ist wirklich ein Community Gathering auf eine etwas entspanntere Art und Weise, würde ich fast sagen. Und dann eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wenn wir auch für wen machen wir das und was ist so die Zielgruppe, bei euch auf der Website, Japan interessierte Jugendliche. Würdest du das so noch bestätigen oder würdest du das, also ich würde da nicht mitgehen, aber da würde ich mal deine Meinung zuhören.
Das ist ein guter Punkt. Auch weil es so gewachsen ist mit der Zeit, ne? Ja. Also zum einen, also früher war die Dokumi wirklich ein, in allererster Linie und fast eine reine Jugendkulturveranstaltung. Also war, sag mal, waren die meisten zwischen 15 und 25 Jahre und der Median so etwas unter 20, also 19, 18. Und der Median ist aber in der Zeit immer mehr gestiegen, weil neue Leute hinzukommen. Also gerade Anime ist ein echtes Teenie-Thema. Also ich bin auch mit 12, 13 da reingekommen und dann habe ich meinen Freundeskreis da gefunden und bin geblieben. Und das ist der Punkt. Viele Leute sozialisieren sich drin und bleiben. Und die Leute, die vor 15 Jahren, so wie ich als Teenie, auf eine Con gegangen sind, die kommen dann jetzt mit ihrem Sohnemann oder ihrer Tochter vorbei. Oder gehen, Papa und Mama bringen jetzt die Kinder mit rein. Ganz spannend zu sehen. Das heißt, der Median steigt, Leute werden ein bisschen älter im Schnitt. Es kommen aber ganz viele junge Leute nach. Und somit würde ich schon noch weiter bei Jugendkulturveranstaltungen bleiben, im Kern, aber auch mit dem absoluten Punkt, so ja, es verschiebt sich. Und das hat ein paar ganz interessante weitere Themen. Zum einen, ganz erlaub, Kaufkraft. Früher war das so, hey, Ticketpreise, das müssen wir unbedingt niedrig halten, weil so ein kannst du von einem 16-jährigen Mädel jetzt nicht erwarten, dass sie irgendwie 50 Euro für ein Ticket zahlt und so weiter. Fairerweise Inflation und Co. haben das auch alles natürlich erschwert, aber alle Leute sind bereit, mehr zu zahlen, auch bereit, mehr bei den Künstlern, Ausstellern vor Ort einzukaufen. Also allein die Summen, die mittlerweile umgesetzt werden, das ist absolut krass. Also das war früher einfach nicht so. Wir hatten das Geld nicht. Mittlerweile hast du mehr Leute, die im Hobby sich da ausleben und auch sich das Hobby das kosten lassen, die auch viel mehr Geld in ihre Cosplays stecken und alles und das auch können. Das ist schon ein Unterschied, den wir gemerkt haben. Aber auch die meisten Anime-Manga-Fans, die jetzt, würde ich sagen, auf den Gurukumi gehen, sind in den letzten 5 Jahren dazugekommen. Also natürlich gibt's noch ganz viele alte Hasen. Ich saß gestern noch zum Geburtstag von einer Freundin mit ganz vielen Leuten zusammen, die noch, ja, für die 2008, 2009 ihre ersten Cons waren. Meine erste Con war 2004, ne? Also die aus der Zeit gewachsen sind, wo eigentlich dieselben Leute von Con zu Con gefahren sind, aber wo man jetzt so diesen Wachstumsschub an Menschen haben, die an dem Thema Interesse haben, die am Anime-Manga Interesse haben, an Japan, das ist in den letzten, sag mal, 5 Jahren massiv eskaliert. Und somit wird sich auch das, die Demografie nochmal ein bisschen geändert haben, aber dass, ich sag mal, der Median immer noch so bei, ich glaube, sag mal, Anfang 20 oder Mitte 20 höchstens liegt, würde ich schon bestätigen. Aber klar, das ist was anderes, als wenn der Median bei 18, 19 liegt. Und das merkt man fort auch. Ja. Eine Ergänzung dazu, weshalb wir auch mittlerweile eine komplette 18-Plus-Halle haben. Also ist das 18-Plus-Area gestartet, nennt sich mittlerweile die Seijin-Area. Seijin ist das japanische Wort für Erwachsenen. War erst unter Gedanke, so Ero und Gewalt gehört schon ein bisschen mit zu sehen dazu. Das gehört zum Topic Anime mit dazu. Aber ne, als Jugendkulturveranstaltung, wie macht man das denn, wenn du halt Familien und Teenies rumlaufen hast, aber das ist doch ein Artist, der kann total zeichnen, aber macht eben auch mal kinky Sachen. Haben gesagt, okay, machen wir eine eigene Area dafür, um das zu kanalisieren, um denen einerseits so wirklich einen Safe Space zu geben, wo sie nichts zensieren müssen, sondern einfach unter sich sind und die Mama mit Kind muss es nicht sehen. Das hat sich auch mittlerweile ein Stück weit in die Richtung geändert, dass wir sagen, das ist aber nicht immer nur Kanalisierung von den erwachsenen Themen, sondern das ist der Ort, wo du halt als Erwachsener unter Erwachsenen bist auf der Con. Mittlerweile, wie gesagt, wir planen jetzt eine komplette große Halle dafür, wo du auch mal ein Bierchen trinken kannst. Wir haben sonst Alkoholverbot auf der Veranstaltung, außer bei dem Abendveranstaltung, das damals mal eingeführt. Spaßfakt, weil die meisten Cosplayer eigentlich keinen Alkohol brauchen auf der Con oder nicht wollen. Gibt sogar eher Leute, die das eher kritisch sehen. Aber wenn du halt eben doch ein erwachsenes Zielpublikum hast, ist es doch schön, wenn der eine oder andere auch mal ein Bierchen trinken kann oder ein Cocktail. Das ist ja nichts Schlimmes. Und deswegen machen wir das so, dass es das dann eben in der Staging Area geht oder eben abends beim Ball oder bei der Disco. Aber sonst, ne, allen anderen Bereichen bleibt es im Alkoholverbot. Und das ist auch so tatsächlich von der Szene gewollt.
finde das ganz spannend, weil du ja so ein bisschen jetzt meiner Frage vorgegriffen hast, indem du halt sagst, ne, ihr macht das jetzt ein bisschen größer, macht da ein bisschen mehr, weil mich hätte wirklich mal interessiert, wie dann so der Andrang ist an so eine 18er Area. Ich finde aber jetzt tatsächlich, dass das mit dem Alkoholverbot finde ich halt viel spannender. Und ich meine, ne, also keine Ahnung, ich habe ja auch auf den Konz, auf den ich sonst bin, da geht dann ja abends dann so der Punk ab, ne? Da hängst du dann in der Bar oder hängst auf der Party. Da wird auch schon, ich glaube, ordentlich getrunken, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich finde es halt, tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Vor allem, wenn du ein junges Publikum hast. Und viel spannender dazu finde ich ja dann noch, wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich auch von der Community gewollt, dass das gar nicht gibt. Ne, ja. Das ist ja auch nochmal so. Da bist du ja dann wieder genau bei diesen, bei diesen kulturellen, unausgesprochenen Normen, wenn du so willst. Ne, das ist halt einfach so, hey, wir trinken halt einfach nicht. Wir wollen das hier auch gar nicht. Wir sehen das vielleicht einfach kritisch. Und ich verstehe natürlich, dass da irgendwann so zwei Welten aufeinander treffen, in Anführungsstrichen. Aber, ey, super spannender Insight. Hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst.
Das ist halt auch wirklich, das muss aufs Ziel ein bisschen kommen, das irgendwie einordnen zu können, um zu verstehen, warum das so ist. Aber und tatsächlich zu der Frage, wie viele Leute gehen in so eine Station Area rein, das fand auch für uns ein total spannender Erkenntnisfakt dieses Jahr. 70% der Leute, die den Ticket auf der Dokumie hatten, haben sich auch so ein Bändchen für die 18 Plus Area geholt. 70%. War uns auch überrascht, aber seitdem sagen wir, okay, eigentlich ist das quasi fast eine Halle wie alle anderen. Das heißt, die ist jetzt nicht irgendwie, weil es wird nächstes Jahr die Halle 5, die Station Area, war erstmal ein Gedanke, ist das denn ein Blocker, wenn Leute jetzt nicht komplett von Nord nach Süden irgendwie durchgehen können, aber nee, das trifft eigentlich nur einen Bruchteil der Leute, die eben unter 18 sind. Okay, damit kann man arbeiten.
Das ist ehrlicherweise auch, was Zielgruppe angeht, mein Eindruck gewesen. Deswegen die Frage nochmal wegen Jugendlichen. Ich glaube, das ist schon massiv gestiegen. Ich würde wirklich mal interessieren, wie die Zahlen heute oder in Zukunft sind im Average. Ihr habt, glaube ich, eine sehr erwachsene und kaufkräftige Community, hast du selber schon gesagt. Und das Thema will ich nochmal ganz kurz aufnehmen. Ich fand es so beeindruckend, wie ich vom Bus irgendwie zur Messe gefahren und wie die Leute dann ganz viel darüber reden. So, hey, also einfach mitbekommen, wie Leute sagen, wie viel Geld hast du denn eigentlich mitgenommen? Und was gibst du denn heute hier aus, so ungefähr? Ne? Also das war so eine Motivation. Wie viel Geld konntest du sparen oder wie viel Geld hast du mitgebracht, um geile Sachen zu kaufen? Und das ist so ein bisschen so die Dynamik gewesen auch für einzelne Leute, die dann miteinander gesprochen haben. Ist das nur eine Momentaufnahme bei mir oder ist das wirklich so eine Sache in der Community dann auch?
Also ich habe auch Spaß bei mir im Stream da mal, also im Privatstream quasi mal in der Community gefragt, so was habt ihr eigentlich für Con-Budgets mitgenommen zum Vorort, zum Ausgeben? Und da war so im Schnitt zwischen 400 und 600 Euro. Absolut. Im Schnitt. Also, nochmal, ich komme aus einer Zeit, wo wir uns Gedanken gemacht haben, so, boah, das Ticket darf doch eigentlich nicht mehr als 5 Euro kosten. Spaßfakt, der erste Dokument hat gesagt, boah, das Ticket darf doch eigentlich nicht mehr als 5 Euro kosten. Gut, das hat im ersten Jahr schon nicht ganz so geklappt, da musste man ein bisschen höher gehen, aber ich glaube, der allererste Dokument konntest du am Wochenende für 15 Euro oder so haben. Also, ja, ist 2009, aber wir sind deswegen seither immer extrem preissensibel an alles rangegangen, auch Ticketerhöhungen, immer nur ganz, ganz geringem Maß und auch eigentlich, wir waren ziemlich lange ziemlich preisstabil in den Ticketpreisen. Nur durch Pandemie und jetzt auch die Nachpandemie-Inflation gab es doch einige Preissprünge. Auch dieses Jahr wird es mal ein bisschen teurer werden, weil wir halt Sachen wie Kombi-Ticket mit berücksichtigen müssen. Aber da machen wir uns um einen Ticketpreis von 10 Euro, der ein komplettes dreitägiges Kombi-Ticket beinhaltet. Da machen wir uns echt Gedanken drüber. Ne? Aber weil das einfach so uns in unserem Kern mit drin ist, wir wollen es ja günstig halten, wir wollen ja inklusiv sein, wir wollen eigentlich nicht, dass jemand, der einfach das Budget nicht hat, nachher bei einer Dokumente nicht teilnehmen kann. Das wollten wir möglichst vermeiden und möglichst günstig bleiben. Aber es muss halt auch irgendwo, klar, wir haben extrem hohe Kosten, Düsseldorf ist ein teurer Standort auch. Muss man auch realistisch sein. Aber wenn man daher kommt und dann solche Beträge hört, dann kratzt man sich schon am Kopf, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber cool. Also im Endeffekt freut mich dann für jeden Artist, jeden Aussteller vor Ort, der damit supportet wird. Ja, weil die haben es einfach verdient. Also Artist, ganz viel Liebe geht da raus.
Ja, glaube ich sofort. Ich hatte noch einen anderen Punkt, der ist mir leider gerade abhandengekommen. Ich weiß nicht, ob Chris kurz reinspringen möchte, weil sonst kommt er auch gleich wieder. Ich hatte nämlich noch ein zweites Thema, was mich total... Achso, außer, also Chris, wenn du noch hast...
Nee, mach mal weiter.
Nee, warte, ich würde ein neues Thema anfangen.
Ja.
Da wäre jetzt nur die Frage, haben wir dieses Thema sauber abgeschlossen? Weil es gibt eine kleine Brücke, die Andi mir schon fast gegeben hat. Die würde ich sogar gerne nutzen.
Komm, hau mal, okay. Geh mal über die Brücke.
Apropos, machen wir das hier professionell. Apropos, du hast gerade erwähnt, Düsseldorf, teurer Standort. ihr arbeitet mit der Messe Düsseldorf zusammen.
Ja.
Standortkosten, also erstmal Düsseldorf in NRW, gut gelegen. Ich würde sagen, also gerade noch gesehen, einer der besten Flughäfen Europas, absolut, was Zuverlässigkeit und all sowas angeht. Ich bin auch Riesenfan. Gut mit dem Zug erreichbar, würde ich auch mal so sagen, kann man festhalten.
Total.
Die Düsseldorfer Messe, teilweise ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich sagen, aber trotzdem relativ große Messe nach wie vor. Und wir haben vorhin über die Spiel gesprochen, die ist limitiert. Die haben 8 Hallen und die sind voll. Und ja, wie sieht das ganze Konstrukt denn bei euch aus? Erstmal ganz am Anfang angefangen, wie fing die Partnerschaft mit der Düsseldorfer Messe an und ist das eine angenehme Partnerschaft und wie, falls ja, woran merkt man das?
Also sehr angenehme Partnerschaft, um einfach da einen Benchmark zu setzen. Wir sind gemeinsam wirklich Schulter an Schulter durch die ganze Pandemie durchgegangen. Wir sind eins von, lass es mal 5 Messen in Europa sein, die auch während der Pandemie ja stattgefunden haben. Natürlich mit extrem strengen Infektionsschutzkonzept und allem. Also praktisch nach Sonnenschein, die ja waren extrem anstrengend. Aber ich glaube, weltweit ist mir die einzige Anime-Convention, die überhaupt beide Jahre stattgefunden hat. Und auch sonst ist das ein absolute Ausnahmeentscheidung oder Erscheinung, die aber wirklich zeigt, wie eng Düsseldorf und wir wirklich da zusammen gekämpft und durchgehalten haben durch sehr unsichere Zeiten. Und die waren schon vorher sehr lang eng zusammengeschweißt, jetzt noch viel mehr. Spaßfakt, es gibt einen Menschen der bei Düsseldorf Kongress arbeitet, liebe Grüße an Philipp, der begleitet uns seit der allerersten Dokumie. Also als wir in der Schule angefangen haben, die ersten 3 Jahre war er schon noch mit dabei und dann dort für Veranstaltungen zuständig, ist Veranstaltungsmeister und dann quasi mit uns zusammen im selben Jahr damals Burgwächterkastello und der Freien Christlichen Schule zum Düsseldorf Kongress gewechselt und begleitet uns seit dem allerersten Jahr mit dabei, seit 16 Jahren. Das ist insane. Und wir sind quasi dann also von der Schule in das Kongresscenter gewechselt. Man hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, hat uns mal ein bisschen Vertrauensvorschuss gegeben. Hey, die Jungs machen da was, das hat vielleicht Potenzial. Und auch vom ersten Jahr an war das dann viel Vertrauen. Und für das ich bis heute sehr dankbar bin tatsächlich. Auch sehr eng ermöglicht wurde das durch die Japanische Gesellschaft am Niederrhein, die uns da quasi begleitet hat und unterstützt hat, weil wir waren 22 Jahre alt, also wir waren ja totale Grünschnäbel, ne? Und sind dann mit dem Ganzen irgendwie da auch innerlich irgendwo gewachsen. Aber man gab es halt diesen Vertrauensvorschuss, entsprechend sind wir ganz organisch da reingewachsen, sind am ersten Teil des Kongresscenters bespielt, dann ein bisschen mehr, dann irgendwann mal das Gesamte. Dann haben wir 2016 die erste Messhalle mit dazu genommen. Dann gab es große Umbauten, tatsächlich in der Tat, ne, man sagt zwar, Messe Düsseldorf vielleicht in die Jahre kommen, aber es wird auch ständig nur investiert. Eine der aktuellsten Punkte war eben, dass die Halle 1 neu gebaut wurde. Wird ein wunderschönes, unfassbar schönes Kongress- und Messeareal raus geworden. Sieht richtig geil aus. Aber während der Zeit sind wir zum Beispiel in den Ostbereich der Messe, also in reine Messehallen umgezogen. Das war für uns ein ganz großer Einschnitt, weil auf der positiven Seite konnten wir auf einmal nicht mehr ausverkauft sein. Wir hatten auf einmal so große Kapazitäten, dass wir zum ersten Mal im Jahr 2017 den Fall hatten, dass wir nicht ausverkauft waren. Einfach nicht, nicht schlecht, ganz im Gegenteil, nicht besser als jemals zuvor, aber wir konnten nicht endlich mal wirklich allen Leuten, die teilnehmen wollten, die Teilnahme ermöglichen. Aber zum Beispiel, Messehallen fühlen sich anders an als ein Kongresscenter. Schönen Teppich, schöne Glasfassaden und so. Auf einmal kalter, nackter Messeboden, wo er erst gesagt hat, das war vom Flair halt echt ein Downgrade, schwierig. Dann haben wir angefangen, nach Teppich zu leben und wirklich mit den Messehallen zu arbeiten und auch das zu lernen. Und dann war es dann, 18, 19 schon wieder, so wie es sein sollte. Gemütliches, schönes Flair. Und jetzt sind wir quasi in der Situation, wo ich immer auch wieder hin wollte. Kongresscenter plus Messehallen. Platz für alles, aber auch diese schönen, gemütlichen Räume. Und fairerweise, das Kongresscenter selber ist unfassbar schick. Den Ballsaal, den wir nutzen können, sei es Y, ist unfassbar geil, tolles Konstrukt. Also wirklich eine sehr lange Partnerschaft, die ich sehr wertschätze. Und die sich auch, ich würde sagen, für alle Seiten gelohnt hat, da so eng zusammenzuarbeiten, denn ob das Pandemiejahre waren, ob das jetzt den Benefit ist, den natürlich auch die Messe Düsseldorf und Düsseldorf Kongress da irgendwie bekommen, dass jetzt ein so gigantisches Event hier in Düsseldorf haben, das liegt daran, weil die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat über all die Jahre.
Ja, sehr nice. Das freut mich sehr zu hören, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir veranstalten ja jetzt erst seit relativ kurzer Zeit die Gamescom LAN und wie wichtig es ist, da einen guten Ansprechpartner zu haben, mit Leuten, mit denen man gut arbeiten kann, die versuchen auch zu supporten, wo es geht. Ja, krasse Story. Und also so Sachen, die mich interessieren, so Side-Sachen wie, also was heißt Side-Sachen? Jetzt hast du die Düsseldorfer Messe, wie sieht das mit der Stadt aus? Wie sieht das so mit dem Verkehrsverbund aus und so Geschichten? Ne? Man hat ja oft an den Tickets dann auch die Möglichkeit, irgendwie umsonst Bahn zu fahren. Wie ist das bei euch und wie sieht das mit der Stadt aus? Wie sieht da so die Zusammenarbeit aus?
Halt mal den Gedanken. Ja. Ich will dir nur einmal kurz sagen, man merkt halt, dass du für mich Wert auf die richtigen Dinge legst. Und ich finde das halt geil, weil das halt genau in diese Richtung geht, die du vorher beschrieben hast. Ne? Dass es so ein Community-Event ist und dass man eigentlich einen geilen Ort schaffen will. Und ich glaube, das macht ja diese Conventions dann auch so speziell. Sorry.
Absolut.
Zurück zur Stadt Düsseldorf.
Gerne. Und auch danke dafür. Also ich hoffe, dass wir doch die nächsten 15 Jahren und 20 Jahren noch weiter so, dass das Herz weiter im rechten Fleck sitzt. Das ist mir total wichtig. Egal wie groß es wird, es soll immer noch familiär bleiben. Das ist ein Struggle, aber ich habe an den Kollegen aus LA, an der Anime Expo, dort gesehen, dass das geht. Und das war für mich auch eine große Inspiration zu sehen. Riesenevent, 300.000 Leute, aber Flair. Schön, gemütlich und inklusiv. Stadt Düsseldorf, also ähnlich wie es mit Düsseldorf Kongress ist, ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Also als Beispiel, seit der ersten Dokumi halten einer der Bürgermeister oder Überbürgermeister sowie ein Vertreter der Deutsch-Japanischen Gesellschaft und des japanischen Generalkonsulats Grußworte im Rahmen unserer Eröffnungsveranstaltung, also seit der ersten Con. Spaßfakt. Das war zur allerersten Dokumi die Frau Marie-Agnes Dr. Strack-Zimmermann, die jetzt Medien bekannt ist ein Stück weit, ne, doch in Bundespolitik aktiv ist. Ja. Damals war sie noch Bürgermeisterin in Düsseldorf und war die erste Person, die bei uns dann quasi Grußwort gehalten hat, die uns auch tatsächlich ideell unterstützt hat, gesagt hat, hey, liebes Kongresscenter, gebt dir noch mal eine Chance. Es war also immer ein ideeller Support, kein finanzieller großartig, aber Stadt Düsseldorf als Japan-Standort hat immer wertgeschätzt, hey, Japan hängt uns am Herzen, die japanische Community hängt uns am Herzen und wurde eben von Anfang an dann unterstützt, dann eben auch, also es hat mit Frau Strack-Zimmermann angefangen, aber dann eben von den verschiedensten anderen Bürgermeistern verschiedenster Parteien war auch immer da eben Support da, in Form von den Grußworten, die gehalten wurden, zu einem sehr engen Kontakt und Verhältnis zur Wirtschaftsförderung vor Ort, zum Japan-Desk, der vor Ort in der Stadt Düsseldorf ist, die uns immer mit begleitet haben, Rat und Tat zur Seite standen, mit Sachen wie Ordnungsamt und so connected haben, dass wir da immer im Austausch standen, was ja auch gerade in den Pandemiejahren ultra wichtig war. So ständig änderten sich die Veränderungen oder die Vorgaben, dass wir da immer am Zahn der Zeit waren und immer miteinander sprechen konnten, kommunizieren konnten, total wichtig, gerade in so Ausnahme- und Extremsituationen, aber auch natürlich eben im Alltag und dass man da wirklich alle an einem Strang ziehen. Und da muss ich auch statt dass du doch einfach mal wirklich loben, die in der Wirtschaftsförderung eine gute Arbeit machen und die das Thema Japan einfach wirklich wertschätzen. Ne? Das ist nicht überall so der Fall. Ganz so nerdige Themen werden nicht immer mit der gewissen Wertschätzung berücksichtigt. Düsseldorf, kann ich die Hand für uns vorlegen, ist es definitiv der Fall.
Cool. Also ich weiß nicht, ob Chris sonst irgendwo anschließen möchte, aber sonst, was so die Entwicklung der ganzen Veranstaltung angeht, gibt es da prägende Momente und Unterstützung, die ihr irgendwann widerfahren habt, mit der man so nicht gerechnet hat, jetzt abseits von Messe, ne, und allem, was so drumherum passiert ist, über das wir gerade gesprochen haben. Gibt es da so einprägende Momente auf eurer Seite?
Boah, viele tatsächlich. Jetzt muss ich gucken, welchen ich rauskrame. Also mir steckt bis heute die Pandemie noch in den Knochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine echt harte Zeit für die ganze Veranstaltungsbranche. Und ich glaube, was aber dann schön ist, dass man jetzt danach gesehen hat, wie groß unsere Szene geworden ist und dass da mal einfach so viel Liebe zusammenkommt, so viel Unterstützung, auch so viel Wertschätzung. Das ist schon krass. Denn das hätten wir einfach früher auch so nicht gedacht, dass irgendwie so nach einer sehr harten Zeit, also in der entbehrungsreichen Zeit kommt jetzt gerade so ein richtiger Höhenflug. Natürlich muss man mit Vorsicht genießen, mal gucken, wie lange er dauert. Und auch das pendelt sich irgendwann mal ein. Ne? Nicht immer geht es immer nur nach oben. Aber im Moment gibt es sehr viel Wertschätzung auch an die Szene. Also früher, als ich mit Cosplay angefangen habe oder so, da musste man sich noch verstecken. Da war halt Anime-Manga irgendwie komisch, weird und Cosplay war auch komisch. Das durfte ich in der Schule schon mal gar nicht sagen. Auf einmal kannst du, weiß ich, als Cosplay ein cooles TikTok aufnehmen, Leute sagen, boah, ist ja geil. Tolles Cosplay, die Charakter mag ich auch gerne oder so. Man muss sich nicht mehr so verstecken wie früher. Es gibt Wertschätzung. Es gibt auch Wertschätzung offiziell aus Japan. Die ganze Cool Japan-Initiative zum Beispiel. Und das finde ich unfassbar schön. Und da möchte ich auch einfach gerne dazu beitragen, dass wir eben das mit aufrechterhalten. Ja. Dass einfach man den Nerd in sich rauslassen kann, dass man den Japan-Fan auslassen kann. Weil, mein Gott, das macht ja auch Spaß.
Aber sowas von. Jetzt hast du heute mehrmals erwähnt, Innovation ist immer ein Thema, immer wieder neue Dinge zu schaffen. Ich glaube, das nächste große Ziel ist, wenn ich es richtig verstehe, die 200.000er-Marke zu knacken.
Ja, das also, ja. Das wollen wir auf jeden Fall für nächstes Jahr. Das wäre einfach eine runde Zahl, wäre halt schön. Jetzt habe ich nur erfahren, und das also eigentlich ist es nicht unser Anspruch so höher, größer, weiter, weil wir jetzt irgendeinen Benchmark setzen wollen, sondern die coole Con ist das Thema. Und wir haben sogar tatsächlich die letzten Jahre so ein bisschen eher. Wir sind zwar gewachsen, aber eigentlich auch versucht, uns gleichzeitig zu zetteln, dass wir halt unser Team nicht überfordern. Aber ja, das ist die 200.000, wäre schon ein schöner Meilenstein. Und tatsächlich könnten wir sogar damit eventuell sogar nächstes Jahr Europas größte Anime-Manga-Convention werden. Mhm. Eigentlich ist das bisher immer die Japan-Expo gewesen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da mal so schnell vorbeikommen, weil die ist allein schon 4 Tage. Wir sind eine 3-Tages-Veranstaltung und wir werden es auch bleiben. Weil mehr als 3 Tage finde ich zu anstrengend für Helfer, aber auch sogar für Besucher zum Teil. Also eine Gamescom zum Beispiel ist schon echt, echt hart, wenn man, ne, Aussteller ist oder einen 4-Tages-Termin-Marathon machen will. Das ist schon sehr zehrend. 3 Tage ist eigentlich ideal. Heißt aber auch, dass man natürlich jetzt nicht einen 4. Tag mehr hätte für Besucherzahlen, Messerechnung oder sowas. Nun, aus irgendwelchen Gründen ist Japan Expo aber wohl von 250.000 irgendwie, die sich auf 200.000 irgendwie runtergegangen. Ich weiß es selber erst seit letzter Woche und bin auch ganz überrascht. Würde sich das so einpendeln, dass wir bei der Größenordnung bleiben und wir eben irgendwie die 2000 überschreiten, wäre das tatsächlich denkbar. Also das fand ich einen interessanten Spaßfakt, den ich so nicht habe kommen sehen. Ansonsten, na gut, wir sind schon Deutschlands größtes Event, das reicht auch schon. Und wie gesagt, es geht nicht um Größe für den Wert den längeren. Das ist albern, ne? Es geht immer um das Convention Flair und das für jeden einzelnen Besucher nach Möglichkeit ist eine schöne Erfahrung ist. Und es gibt, ne, auch andersrum sehr viele kleine Conventions, die unfassbar geil sind, die also, ne, das Größte ist nicht gleich Qualität. Dennoch wäre es ein Meilenstein und der auch eine Außenwirkung sendet, wo Leute sagen, ach, okay, es ist ja doch was Großes, ist ja doch irgendwie die Szene ist etwas, was man irgendwie ernst nehmen kann, darf und soll. Das ist, glaube ich, der eigentliche Aspekt, der damit reingeht, warum so eine popelige Zahl dann doch eine Wertung hat oder eine positive Wertung, weil dann, sag mal, du musst deinen Eltern erzählen, boah, Mama, Papa, ich bin Cosplayer, ich mag Anime-Manga gern, dann sagen die erstmal so, what, ne, was ist das, keine Ahnung, und das ist irgendwie komisch, irgendwie bunt, was ist das denn, wenn du dann mal mitbekommst, okay, da sind aber echt viele Fans von und schaust irgendwie in die Story rein und die Leute sind alle 50 zueinander und gehen gut miteinander um. Ich behaupte, Anime-Manga-Szene ist eine sehr positive Szene, um drin aufzuwachsen. Aus eigener Erfahrung, aber auch so, wie ich die Szene halt erlebe, ist es nach all den Jahren immer noch der Fall. Und das ist halt positiv.
Unterschreibe ich.
Ja.
Wo geht's denn dann thematisch für euch hin? Also, wollt ihr noch Bereiche hinzufügen, die es gerade noch nicht gibt?
Bereiche, die auf jeden Fall zu uns passen. Unsere Szene entwickelt sich ständig weiter, ist quasi am sich verändern. Ich würde immer sagen, es wird das Thema Anime in Japan ist wirklich gekommen, um zu bleiben. Aber innerhalb der Szene gibt es natürlich verschiedene Strömungen. Das beste Beispiel ist Visual Kei. Das ist eine japanische Stil- und Musikrichtung, die jetzt mal mit der Nullerjahre total stark war und jetzt kaum noch Anklang findet, was ich ja schade finde. Ich habe es immer sehr geliebt. Als anderes Beispiel ist dann zum Beispiel die Content-Creator-Szene. Also in meinem Falle VTuber, also Leute, die mit dem Anime-Avatar streamen, Content machen, aber auch generell Cosplayer, die Content machen, Streamer, TikToker, Videografen. Da gibt's unfassbar viel, was irgendwie sich jetzt gerade aufbaut. weshalb wir auch quasi eine komplette Halle dem Thema Content Creator widmen. Das sind Synchronsprecher, das sind VTuber, das sind Streamer zum Beispiel. Denn ich denke mir einfach, okay, das ist das Medium, was wo wir jetzt gerade aufwachsen, das zu konsumieren. Lineares Fernsehen ist nicht mehr das Ding, aber wir können unsere eigenen Inhalte kreieren und konsumieren. Das wird nur zunehmen. Heißt aber auch, dass jede Menge Nischen auf einmal eine ganz andere Sichtbarkeit haben. Das finde ich total toll. Und da würde ich gerne dem Bereich, der halt für Anime in Japan relevant ist, da eine Plattform bieten, dass die Leute lernen, wachsen, sich was aufbauen können und auf dem Wege auch ihren Beitrag dazu leisten, dass eben Anime-Manga weiterhin aktiv bleiben.
Da machen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen. Und einen ganz wichtigen Anteil haben du und dein tolles Team dahinter. Wieder mal muss man fast schon sagen, ein tolles Thema, was in Deutschland absolut einen fantastischen Job macht. Deswegen danke erstmal dafür. Hast du für heute noch ein letztes Thema oder Worte, die du noch gerne loslassen würdest, die wir vielleicht, Dinge, die dir nicht erfragt haben oder Dinge, die dir unter den Fingernägeln kratzen und die du noch gerne raushauen möchtest?
Ich würde sagen, vor allen Dingen, wenn ihr noch nie auf einer Anime-Con gewesen seid, kommt gerne auf eine Dokumi oder auch eine andere Convention vorbei, schaut es euch an, denn ich möchte an der Stelle vielleicht einfach ein bisschen für die Szene werben. Es gibt so viele unfassbar liebenswerte Menschen, die da halt eben Anschluss gefunden haben, die sich kreativ auslassen können. Und ich glaube, das ist eine unfassbar spannende Erfahrung, das mal zu erleben. Ich kann tatsächlich den Dokumi schlecht immer erklären. Man muss es halt echt mal gesehen haben. Und wenn man vielleicht auf ein lokales Event erstmal geht irgendwo oder da mal Anschluss zu den Leuten findet, das tut einem echt gut. Ob das Künstler sind, ob das Cosplayer sind, ob das Musikmenschen sind, Showgruppen oder so. Da gibt's so viel coolen Kram zu entdecken. Selbst wenn man mit Anime in Japan noch nichts anfangen kann, ich kann nur empfehlen, mal neugierig zu sein, mal reinzuschnuppern. Es sind schon verdammt viele gekommen, um zu bleiben. Und das freut mich immer wieder zu sehen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumindest bei dem, was du so erzählst.
Unsere letzte Frage, mein Lieber. Denn, und ich hoffe, du hast vielleicht eine gute Idee, wen der Johannes mal aufschreiben sollte, den wir unbedingt mal kontaktieren müssen, um ihn bei uns oder sie bei uns in den Podcast einzuladen. Hast du da jemanden, wo du sagst, die Person sollte mal bei uns auf jeden Fall vorbeikommen? Die Geschichte müssen wir uns mal anhören.
Da muss ich mal kurz überlegen.
Darfst auch zwei Namen nennen.
Ihr habt ja quasi gerade so Themen E-Sport viel mit drin. Ihr habt
also alles, was Culture also, ist. Alles,
ja, wir
was,
machen noch viel einfach Culture kulturell. Ist. Das ist jetzt auch für uns, von zu dem, was wir sonst machen, eher eine andere Nische. Aber es ist ja auch mal total spannend, darüber zu sprechen. Jetzt können wir da auch nur an der Oberfläche kratzen, leider, ne? So mit der Zeit. Aber also wir sind sehr offen für generell popkulturelle Themen und lernen ja auch gerne nochmal mehr damit dazu.
Dann würde ich jetzt einfach mal, das ist ein sehr persönliches Thema, weil quasi innerhalb der Anime-Manga-Bubble bin ich auch vor allen Dingen, ist meine aktuelle Homebasis einfach die VTuber-Bubble geworden. Leute, die quasi mit als Anime-Charakter quasi Content kreieren. Vielleicht mal die liebe Lotta oder Ginger anzuhauen, dass die vielleicht euch ein bisschen über diese Szene was beibringen können. Weil da finde ich, tut sich unfassbar cooles Zeug gerade. Als Beispiel, wer ist aktuell die meistgesubte Person auf komplett Twitch? Iron Mouse, VTuberin. Eine von uns. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil natürlich jetzt nicht, sind jetzt nicht einfach alle VTuber einfach irgendwie groß, sondern aber ganz unfassbar liebenswerte Szene. Bin ich persönlich sehr invested einfach drin, weil ich es toll finde, was sich da irgendwie auftut. Und gerade in Kombination mit dem Thema, hey, wir kreieren dann so unsere Generation, unsere eigenen Medien. Und das sind auch die prägenden Medien unserer Zeit. Ne? Nicht mehr privat zu öffentliches Fernsehen, sondern wirklich das, was in unseren Nischen und unseren, ob YouTube, Twitch und Co. oder TikTok passiert, das sind die Sachen, die für uns relevant sind. Das finde ich total spannend, weil wann mehr war die Chance, dass man selber sich sein eigenes, wie sagte Gronkh, dicker Mann mit Bart ist das Fernsehen, ist doch schön.
Nehme ich. Danke dir, mein Lieber. Hat uns sehr gefreut. Also wirklich, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass wir heute gesprochen haben.
Und ja, danke dir auf jeden Fall.
Ja,
ich bin ein bisschen im Sack heute, deswegen bin ich auch ein bisschen ruhiger. Schlaf im Zug, aber ich fand's, ich find's echt spannend. Ich würde das auch irgendwann noch mal gerne mit dir vertiefen. Ja, also vielleicht gehen wir auch mal irgendwo einen Kaffee trinken.
Jeder ist halt gerne. Oder vielleicht mal lecker in Düsseldorf gemeinsam aufs Essen gehen. Auch schön, wenn man irgendwie Punch essen kann.
Dann ja regelmäßig im Korea-Haus und in der Umgebung da. Also da fahren wir immer zum Essen hin. Ich liebe diese ganze Ecke da.
Gerne, gerne. Also da kriegt man mich auch immer sehr schön wieder hin. danke für die Einladung. Wirklich, das ist eine Freude, über das Ganze zu reden. Und auf Grund euch ein bisschen neugierig machen.
Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg, dass ihr alle eure Ziele inhaltlich, wie auch alles andere, was es gibt, erfüllt werden und eine gute Zeit haben. Wir sehen uns definitiv bei Dokomi, spätestens nächsten Jahres. Im Mai seid ihr wieder.
Nee, Anfang oder? Juni. Wir sind Anfang jetzt wieder an Pfingsten zurück. Ah, okay. Ne? Ist eigentlich unser Datum mal gewesen, Pfingsten. Ja. Und halt am 6. bis 8. Juni ist es nächstes Jahr.
Dann halt euch das auf jeden Fall schon mal fest, ihr Lieben, die gerade zugehört haben. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Andi, und euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.
Ciao. System shut down.